In unserer Sendereihe Schule und Elternhaus hören Sie heute ein Gespräch zwischen Paul Geheb, dem Gründer der Odenwaldschule, und Dr. Gottfried Hausmann, das im Juli dieses Jahres während der Feier des 40-jährigen Bestehens der Odenwaldschule aufgenommen wurde.
Sehr verehrter Herr Geheb, Sie sind seit Ihrer Emigration im Jahre 1934 zum ersten Male wieder in Ihrer früheren Wirkungsstätte zu Besuch. Darf ich Sie, dem inzwischen 80 Jahre alt gewordenen, bitten, uns einiges über die Grundsätze zu sagen, die Sie leiteten, als Sie vor 40 Jahren die Odenwaldschule begründeten?
Ich habe von jeher die Menschenbildung als eine durchaus individualistische Angelegenheit aufgefasst. Die Bildung hat sich ans Individuum zu wenden, nicht an die Masse. Und ich glaube, heutzutage, wer mit Schulen zu tun hat, ist vor die Alternative gestellt. Entweder Menschenbildung oder eine Ausbildungsstätte zu schaffen für irgendeine Methode von möglichst frühem Geld verdienen. Entscheidet man sich für Menschenbildung im Sinne Goethes, Pestalozzis, so folgen notwendig gewisse Organisationsformen aus diesem Prinzip und selbstverständlich auch gewisse Arbeitsmethoden.
Würden Sie uns über diese Organisationsformen vielleicht auch noch einiges sagen?
Nach Pestalozzis Auffassung, der denn gerne den Ausdruck Individualbildung gebrauchte, würde es schon ein Unrecht sein, auch nur zwei Kinder nach dem gleichen Lehrplan arbeiten zu lassen. So individualistisch fasste er die Bildung auf. Wir lehnen grundsätzlich die Einteilung in Altersklassen ab. Unsere Gemeinschaft ist selbstverständlich eine Lebensgemeinschaft. Wir leben in Internaten zusammen. Es wird alles organisiert hinsichtlich der Arbeit in kleinen Arbeitsgemeinschaften. Wir haben nicht den Brauch, dass ein Kind sich täglich mit 4 oder 5 verschiedenen Stoffen beschäftige. Also im Lauf einer Woche, also mit sämtlichen Unterrichtsgebieten, die für die betreffende Altersstufe in Frage kommen. Sondern man treibt nur 2, höchstens 3 Fächer einen Monat oder auch 1,5 Monate oder 2 Monate lang. Und dann wechselt man mit den Fächern.
Und dies ist das Kurssystem,
ja,
unter dem die Odenwaldschule bekannt geworden ist.
Ja. Ferner legen wir großen Wert auf völlige Wahlfreiheit der Stoffe durch die Kinder. Sodass also eine ziemlich komplizierte Organisation entsteht. Es kann beispielsweise ein 12-jähriges Kind in Latein mit einigen vielleicht 5, 6 Kameraden zusammenarbeiten, in Mathematik wieder mit ganz anderen, im Deutschen wieder mit anderen und so weiter.
Aber Sie müssen doch auch, da Sie doch die Schüler zu einem Abschluss führen wollen, irgendwie schließlich zum Abschluss auf die vom Staate geforderten Voraussetzungen kommen, damit die Prüfung nachher auch abgelegt werden kann. Und wie haben Sie es da in der Odenwaldschule seinerzeit angelegt?
Wir haben die Kinder Jahre hindurch in dieser freien Weise arbeiten lassen, das Interesse an der Sache und die Arbeitsfreudigkeit aufs Höchste steigert. Und wenn sie etwa 16, 17 Jahre alt waren dann und sich dafür entschlossen, ein Abiturium zu machen, dann berücksichtigen sie natürlich die staatlichen Vorschriften und arbeiten nun auf dieses Ziel los. Also das Abiturium haben wir immer für diejenigen erstrebt, die wir darauf legten, und es immer mit sehr gutem Erfolg erreicht. Aber vorher, in jüngeren Jahren, sind die Kinder völlig verschont geblieben von Prüfungen, auch Zensuren, Noten gibt es bei uns nicht.
Wenn ich recht unterrichtet bin, haben Sie in den 20er Jahren auch schon oder vielleicht schon von Anfang an neben dem Unterricht auch handwerkliche Arbeiten machen lassen.
Ja, für uns war immer die Devise, Schwester Lotzis, maßgebend Kopf, Herz, Hand. In der Odenwaldschule wurde nach einigen Jahren ein großes Gebäude aufgerichtet, das überhaupt nur Werkstätten enthielt. Eine tüchtige Schreinerei eingerichtet war und Schlosserei und alle denkbaren Werkstätten für Knaben und Mädchen. Und selbstverständlich wird die Kunst sorgfältig gepflegt. Die Musik spielte eine sehr große Rolle. Die bildende Kunst. Also in diesen zwei Drittel der Zeit, die täglich den Kindern übrig bleibt, waren sehr, sehr viele Dinge unterzubringen, die für das Leben eines normalen Kindes wichtig sind.
Wie spielte sich nun in der Odenwaldschule das Zusammenleben der Schüler oder der Kameraden, wie sie ja dort sahen, ab? Ich habe gesehen, dass die ganze Schule in verschiedenen, getrennt voneinander liegenden Häusern untergebracht ist und habe gehört, dass hier die Schüler in Familien zusammenleben. Welcher Art sind nun diese Familien und wie spielt sich das Gemeinschaftsleben in der gesamten Schulgemeinde ab?
Vor allem ist da zu betonen, dass die Odenwaldschule oft als Ruhmestitel die Bezeichnung Schule ohne Direktor erhalten hat. Sie wurde nicht regiert von irgendeiner Persönlichkeit, sondern sie regierte sich selbst durch die Schulgemeinde. Das heißt, es kamen wöchentlich oder mindestens alle 14 Tage alle Mitglieder der Schule, nicht nur die pädagogischen Mitarbeiter, auch die Handwerker zum Beispiel, die Köchin und so weiter, alle Erwachsenen und die Kinder und bis etwa zu 9 Jahren abwärts in der Aula zusammen. Die Versammlung wurde in parlamentarischer Weise von einem Kameraden, also einem älteren Schüler oder einer Schülerin geleitet und da wurden nun alle Probleme, die uns angingen, besprochen. In ganz parlamentarischer Weise, also sowohl Prinzipienfragen, tiefergehende Probleme, aber auch Vorkommnisse des Alltags, Vorkommnisse also aus der vergangenen Woche und dergleichen. Und man verständigte sich über alles. Wenn unliebsame Vorgänge vorgebracht werden mussten, dann hatte die Schulgemeinde niemals den Charakter eines Gerichtshofes angenommen, sondern einer Versammlung von älteren und jüngeren Freunden, die sich verständigen wollen. Nun waren ganz abgesehen von der Arbeitsorganisation, mehr rein aus persönlichen Rücksichten und Sympathien, alle Kinder in kleine Gruppen eingeteilt, von 5, 6 oder höchstens 9 oder 10 Mitgliedern, die durch einen Erwachsenen, einen Mann oder eine Frau geleitet wurden, die man Familien nannte. Und ein solches Familienhaupt hatte die Verantwortung, die vernünftigerweise Eltern, normale Eltern für ihre Kinder zu tragen haben. Das war die Grundlage des Gemeinschaftslebens. Es ist wohl kaum nötig zu betonen, dass Männer und Frauen zusammenarbeiten in dieser kulturellen Gemeinschaft und Knaben und Mädchen nebeneinander aufwuchsen.
Sie erwähnen gerade, dass Knaben und Mädchen nebeneinander aufwuchsen. Haben sich aus dieser Koedukation irgendwelche Schwierigkeiten ergeben? Und vielleicht in dem Zusammenhang könnte man überhaupt noch darüber sprechen, haben Sie Disziplinschwierigkeiten gehabt? Und wenn, haben Sie bestimmte Formen der Strafanwendung?
Kollegen von öffentlichen Schulen und Internaten haben mich immer wieder beneidet um die herrliche Disziplin, die bei uns herrschte. Einfach, weil sie darauf beruhte, dass jedes Kind schon möglichst früh zu einem möglichst starken Verantwortungsbewusstsein erzogen wird. Schon die Kleinen im Kindergarten waren verantwortlich für sich selbst und für die Gemeinschaft. Und das Verantwortungsbewusstsein wurde immer stärker, je reifer sie wurden. Und dieses scharf und stark entwickelte Verantwortungsbewusstsein ist das Geheimnis, dass es mit der Kodikation, die ich vom ersten Tage an in der Odenwaldschule durchgeführt habe, immer gut gegangen ist. Dass nie etwas vorgekommen ist, was wir zu bedauern hätten. Und wir hatten doch da Knaben und Mädchen von allen Altersstufen, bis zu 18, 19 Jahren. Ich habe immer größten Wert auf die Durchführung der Kodikation gelegt. Es ist oft als mein Steckenpferd bezeichnet worden. Und in der ganzen Welt hat man sich dafür interessiert, was für gute Erfahrungen ich durchweg mit der Kodikation gemacht habe.
Nun noch eins. Sie sind eine Schule gewesen, ganz besonderen Charakters. Konnten Sie dann nun einfach auf die Lehrer von den öffentlichen Anstalten zurückgreifen? Oder sind Sie bei der Auswahl Ihrer Lehrkräfte auch eigene Wege gegangen?
Das war vielleicht immer das schwierigste Problem. Und wenn ich vorgreifen darf, muss ich gestehen, dass es mit den Jahren immer schwieriger geworden ist. Und dass die Mentalität der Nachkriegszeit sich immer fühlbar gemacht hat. Glücklicherweise hatte ich ja immer Beziehungen in der ganzen Welt. Und meine Freunde machten Leute in Australien oder in Indien auf meine Schule aufmerksam, wenn sie jemanden fanden, der besonders geeignet für uns schien. Und so kam in meinem Mitarbeiterkollegium wirklich viele Nationen zusammen. Und im Übrigen bevorzugte ich immer möglichst junge Mitarbeiter, die noch nicht durch den Bürokratismus des öffentlichen Schulwesens verdorben waren. Und führte sie nun meine Ideen ein, zog sie heran. Es waren immer wenigstens ein halbes Dutzend junger Menschen, männliche oder weibliche, da, die sich weiterbilden, bei uns lernen wollten. Vielleicht gar nicht, um Lehrer zu werden, junge Handwerker, Künstler.
Und zum Schluss, Herr Geheb, vielleicht noch ein kleines rückblickendes Urteil von Ihnen selbst über die Jahre, die Sie an der Odenwaldschule verlebt haben, ehe Sie Deutschland verlassen haben.
Nun, dieses Werturteil hat auch seine Geschichte durchgemacht. In den ersten Jahren wurde ich für verrückt erklärt. Und auch in der Tagespresse machte man schlechte Witze über dieses sonderbare Kolonie da im Odenwald. Allmählich lernten mich die Kollegen von den öffentlichen Schulen zunächst aus Neugier kennen, verlebten manche Stunden, manche Tage bei uns. Und das Urteil wurde immer positiver. Es kam mehr und mehr dahin, dass Oberschulräte und Kultusminister uns liebenswürdige Besuche machten und dann in den Zeitschriften darüber schrieben.
Ja, ich erinnere mich, dass ich auch in den 20er Jahren, als ich studierte, mit 50 Studenten einmal zu Gast bei Ihnen war. Und das in der Zeit eigentlich schon ein recht positives Urteil über die ganze Landerziehungsheimbewegung gefällt wurde.
Ja. Und unmittelbar nach dem Ende des Ersten Weltkrieges gründete ein Kreis von Freunden aus vielen Ländern, in Calais war die erste Sitzung, den Weltbund für neue Erziehung bekannt geworden unter dem englischen Namen New Education Fellowship, der dann alle 2 bis 3 Jahre immer wieder in einem anderen Land seine Weltkongresse veranstaltete, in der schließlich an die 2000 Menschen, viel Elite aus der ganzen Welt zusammenkamen. Und von diesem Kreis, in diesem großen Kreis wurde die Odenwaldschule gerade so als die Schule der New Education Fellowship empfunden und so ihr Ruhm die ganze Welt hinausgetragen. Als der Kongress einmal in Heidelberg stattfand, haben viele Hunderte da in Autocars der Odenwaldschule einen Besuch abgestattet, einen Tag dazu gebracht, uns auch persönlich kennenzulernen. Und ich glaube, dass viele der Kollegen, die dann an öffentlichen Schulen tätig gewesen sind, doch wertvolle Anregungen aus dem Kreis dieser merkwürdigen Waldschule mitgenommen haben.
Herr Geheb, ich danke Ihnen sehr für Ihre Ausführungen und wünsche, dass von Ihrer École d'Humanité, in der Sie in der Schweiz den alten Grundsätzen treu geblieben sind, die gleiche Wirkung in die Welt ausstrahlen wird wie von der Odenwaldschule.
Sie hörten ein Gespräch zwischen Paul G. Heeb, dem Gründer der Odenwaldschule, und Dr. Gottfried Hausmann. In unserer nächsten Sendung, heute in 14 Tagen, sprechen wir über die italienische Erzieherin Maria Montessori und ihre Schule.